Bin parat. Ist die für mich?
Die habe ich
nicht hergekriegt. Ah, das ist schön. Ich lasse jetzt noch. Ja, ich habe hier Fragen bekommen. Eine Frage betrifft nicht mich, sondern die ist für dich. Ich weiß nicht, ob sie den Wort beantworten. Ich gebe sie mal. Dann hat es noch zwei. Aber eben, wie gesagt, ihr dürft auch gerne jetzt noch mal spontan etwas nachfragen hier im Plenum.
Ich sage es gleich gerade. sie haben andere, bessere Sprachkenntnisse als ich, weißt du? Ich sage da irgendwie, wir singen Spanisch oder sie singen wir schlicht und einfach Portugiesisch, oder? Genau, für das geklärt zu haben, sie schon ein paar auf mich zugekommen und haben gesagt, ja.
In meinen Ohren ist beides Spanisch.
Genau, er hat jetzt auch gesagt, zum Glück redest du Deutsch, weil sonst kommen wir so Spanisch vor.
Genau. Ja, also, da zwei Fragen und bitte gerne auch noch ergänzen, weil ich denke, das ist ein Thema, das sicher da und dort Fragen gibt. Gar nicht so einfach, die zu beantworten. Wie kann ich Verantwortung abgeben und welche und welche nicht? Mit dem Mann wäre es jetzt schön, eine halbe Stunde Zeit zu haben und ein bisschen zu hören, was das er bei sich ganz persönlich denkt. Denn das ist wahrscheinlich etwas, wo man tatsächlich müsste, ein bisschen aufgrund von dieser seinem speziellen Leben und seinen Umständen anschauen. Denn es gibt nicht eine Auflistung, weder in der Bibel noch sonst nehmen, wo genau sagt, diese Verantwortung hast du, diese Verantwortung hat jemand anderes. Aber grundsätzlich ist es schon etwas, was ich auch in diesem Buch zum Thema Selbstführung ein bisschen versuche, nachzugehen. Ich habe es dort ein bisschen so definiert, aber es ist jetzt ein bisschen aus dem Kontext. Ich hoffe, das gibt gleich ein bisschen etwas her. Grundsätzlich ist die Verantwortung für meinen Glauben und für meine Gottesbeziehung bei mir zuerst einmal. Nicht nur, aber zuerst einmal. Ich kann Glauben nicht delegieren. Die Verantwortung für mein Handeln ist bei mir und für die Folge von meinem Handeln ist bei mir, soweit ich kann abschätzen, welche Folgen mein Handeln hat. Die Verantwortung für mein Befinden, glaube ich auch, ist bei mir. Für meine Emotionen, die ich habe, ist bei mir. Also vielleicht auch als eine kleine Grundregel. Ich bin oft nicht verantwortlich für das, was mir passiert ist oder passiert, aber ich bin verantwortlich dafür, wie ich damit umgehe, zum Beispiel. Glücklich machen muss mich nicht ein anderer Mensch, weder der Pfarrer, der Pastor, noch meine Frau, noch meine Kinder. Zufrieden machen muss mich nicht ein anderer Mensch, weder meine Frau, noch meine Kinder. Manchmal hätte ich gerne, es wäre anders, aber das wäre delegierte Verantwortung. Aber das ist nur so ganz eine grobe Definition. Ich glaube, wir müssen ein bisschen mit dieser Person reden, um was beschäftigt dich konkret und wo stellst du die Frage? Es gibt Menschen, die viel zu viel Verantwortung für sich nehmen. Eben, die fühlen sich verantwortlich, dass alle um sie herum glücklich sind, dass allen ihre Wünsche und Erwartungen gestillt werden. Das ist ein bisschen ein Grundtyp von Menschen. Und dann gibt es auch die, die Verantwortung vor sich weisen, die eben denken, die anderen sollen schauen und die verantwortungslos leben. Aber da müssen wir ein bisschen im Einzelfall anschauen. Es gibt übrigens eine ganz schöne Stelle im Neuen Testament, wo das Thema thematisiert, und zwar im Galaterbrief im Kapitel 6. Wenn ihr einmal einen Moment Zeit habt, die ersten 5 Verse zu lesen von Galater 6, dort beschreibt der Paulus die Situation von einer Person, die sich falsch verhält in der Gemeinde. Und dann sagt der Paulus, dass nun die hier eine Verantwortung haben, die sollen auf diese Person zugehen und sie sollen ihr in einem Geist von der Sanftmut wieder zurechthelfen. Und dann hört er aber gerade auf mit der Anweisung, was man dieser Person soll tun und nimmt die er da in die Verantwortung ruft, sofort zur Eigenverantwortung und sagt, aber du achte auf dich selbst. Typisches Selbstführungsthema, dass du nicht dort, wo du im anderen quasi etwas vorhabst, selber verwerflich wirst. Schau bei dir selber, dass du dir nichts einbildest. Das ist manchmal das Problem von denen, die Verantwortung für andere haben, dass sie sich so sehr für andere wahrnehmen, dass sie sich bei sich selber nicht mehr wahrnehmen. Und dann sagt unten im Vers 4 oder im Vers 5 der Paulus etwas ganz Interessantes. Jeder wird seine eigene Bürde zu tragen haben. Jeder Mensch hat sein eigenes Maß an ihm anvertraute Verantwortung. Das ist noch interessant. Manchmal neigen wir dazu, möglichst allen wollen es möglichst leicht machen oder eben weisen sie vor uns, wo wir sie selber haben. Und darum ist das ein weiser Satz. Jeder wird seine eigene Bürde zu tragen haben. Der andere hat einen Korrekturschritt. Dein Schritt, wo du ihn darauf hinweisest, ist, dass du selber nicht in dem, was du dem anderen vorwirfst, gar nicht merkst, wo du selber Korrektur brauchst und so weiter und so fort. Paulus ist da sehr guter gute Menschenkenntnis gehabt. So, das ist vielleicht für die Person nicht ganz befriedigend, dann darf sie gerne noch auf mich zukommen. Dann eine schöne Frage, wie offen oder verletzlich kann Mann mit zwei N und groß, wie offen und verletzlich kann man sich in der Gemeinde geben, glaube ich, hat sie gemeint, bin ich ganz sicher gewesen, aber ich glaube, es geht um Gemeinde. Schöne Frage, wichtige Frage. Wie offen und verletzlich kann man sich geben? Ja, möglichst fest. Möglichst offen, möglichst verletzlich. Wo, wenn nicht dort? Möglichst offen, möglichst verletzlich. Und wenn aber die Gemeinde eine Kultur lebt, wo das missbraucht wird, ja, dann müssen wir über das reden. Denn das gibt es. Aber ich sage euch, wo auf dieser Welt und in dieser Gesellschaft gibt es einen Ort, wo Menschen offen und verletzlich sein dürfen, wenn es nicht Gemeinde ist. Und wenn eine Gemeinde die Kultur nicht bietet, dann sollte man sie eigentlich abschaffen. Dann nimmt sie einen von ihren wesentlichen Aufträgen nicht mehr wahr. Ein sicherer Hafen zu sein für gestrandete, verletzte Menschen, die Not brauchen, um können verletzlich und ehrlich zu sein. Dann lieber den Laden zutun, als so etwas noch aufrechtzuerhalten. Schade für die Zeit, es ist schade fürs Geld. Und Menschen werden da kaum ein ansteckendes Evangelium finden. Wenn sie, kaum sind sie über die Schwelle, schon merken, da muss man sich vor allem verstecken und darf nicht zeigen, wie es einem geht. Bitte, liebe Freunde, das ist mir ein heiliger Ernst. Wir können noch so viel inhaltlich theologische Richtigkeiten von uns geben, wenn die Botschaft am Ende, das, was der Mensch erlebt, nicht dem entspricht, was Evangelium ist, nämlich den Sünder einzuladen und ihm zu erlauben, einen Sünder zu sein, der Gerechtigkeit findet im Glauben an Jesus Christus. Ja, wohin sollen wir denn gehen? Wohin sonst? Und das ist einer der Grundaufträge der Gemeinde, ein sicherer Hafen zu sein für Menschen. Und ohne Offenheit und Ehrlichkeit und Verletzlichkeit geht das nicht. Unmöglich. Es gibt dann nur fromme Selbstgerechtigkeit, aber nicht mehr einen sicheren Hafen vom Evangelium, wo Menschen, die in Not sind, Hilfe finden. Wenn wir Christen müssen anfangen, ein Theater spielen, voreinander, ja, dann Prost. Denn das, ich denke, über das legen wir einmal Rechenschaft ab vor Gott. Ich habe mal die schöne Geschichte gehört von einer Gemeinde, die hat zum Gemeindemotto No perfect people allowed. Das heisst auf Deutsch, Zutritt für perfekte Menschen verboten. Nur wer weiß und zu steht, zu seiner Not, zu seinem Kampf, zu seiner Schuld, der ist willkommen und der Rest soll daheim bleiben. Die brauchen den Arzt nicht. Die brauchen das Evangelium nicht. Ist ja alles in Ordnung bei ihnen. So. Das wurmt mich ein bisschen, weil das ist so, es ist so einfach, einander etwas vorzumachen, aber es wäre so heilsam, wenn die Gemeinde und zumindest auch eine kleine Gruppe ein Ort von der, ein sicherer Hafen wäre. Ein sicherer Hafen. Seit vielen Jahren, wenn ich mich mit Leuten ein bisschen näher verbinde, in einer kleinen Gruppe zum Beispiel, oder eine Freundschaft, halte ich mich wie so an fünf Grundsätze. Und ich finde, die müssten wir gemeinsam leben können, dann wären wir alle gesegnet dabei. Der erste ist Ehrlichkeit. Ich möchte können, dass du mir ehrlich darfst sagen, was du denkst. Über mich, über Gott, über alles. Ich möchte, dass du mir ehrlich kannst sagen, wie es dir geht. Und ich möchte dir dürfen ehrlich sagen, wie es mir geht und was ich denke. Ehrlichkeit. Dann ein zweiter Punkt, Rechenschaft. Mit ein paar Menschen in meinem Leben, und da gehören ein paar Männer dazu, da möchte ich Rechenschaft abgeben. Wo stehe ich auf meinem Weg mit Jesus? Geht es mir noch um Gott? Was treibt mich? Ich gebe Rechenschaft über meine Schritte und wo ich stehe auf meinem Weg als Christ. Umsetzung im Alltag, jetzt zum Beispiel in einer Kleingruppe, das wäre so ein drittes Kriterium. Ich möchte mit euch nicht nur über geistliche oder theologische Worte reden, sondern ich möchte mit euch darüber reden, wie lebe ich das daheim in der jetzigen Situation mit zwei kranken Kindern oder einer kranken Partnerin oder mit irgendeiner schwierigen beruflichen Situation. Wie setze ich die Grundwerte vom Evangelium in dem um? Was ist gut? Was tut im Leben? Wie herrsche ich, um das Leben zu fördern? Was ist gut? Umsetzung im Alltag, was haben wir jetzt auch für drei? Führung, das Stichwort Führung ist das vierte Stichwort. Ich möchte eine Handvoll Menschen haben, die ich mit ihnen um Führung ringe für ihr Leben und für mein Leben. Also vor wichtigen Lebensentscheidungen. Ich meine, wir Europäer, wir sind es gewöhnt, die wichtigeren Entscheidungen, um so selber muss sie treffen und selber hinausstehen. Und ich sage nein, wenn es um grosse Lebensentscheidungen geht, bin ich froh um eine Handvoll Männer und zwei, drei Frauen auch noch dazu, die mit mir auf Gott hören und wo wir zusammen Gott fragen können, was ist der richtige Weg. Und wir hören aufeinander, wir hören auf Gott und am Schluss muss ich entscheiden, es ist meine Entscheidung. Ich kann dann nicht sagen, ja, der andere hat gesagt, er ist jetzt geschuldet, dort fängt meine Verantwortung wieder ganz an. Ich treffe die Entscheidung, aber ich höre auf Rat. Ich bitte um Rat, wenn es um Führungsfragen geht, wie soll ich entscheiden? Und dann noch ein letzter Punkt, Ermutigung. Ich möchte eine Handvoll Menschen haben, und ich habe für mich Männer definiert, 15 Männer, wo ich sage, die sind in meinem Leben, für die bin ich ein Ermutiger. Mit denen bin ich unterwegs, wertschätzend, ermutigend, frage ich nach, denen schreibe ich, mit denen bin ich in Kontakt, ich versuche Qualitätsbeziehung im Sinne von einer Freundschaft mit denen zu pflegen. Ich bin etwa so bei 12,5. Und das Projekt dauert schon über 10 Jahre. Ich habe mit einem angefangen. Ermutigung. Jeder Mann braucht ein paar Ermutiger. Und Ermutigung, das biblische Wort für Ermutigung, heisst ja gleichzeitig Ermahnung. Es gibt nur ein Wort, es gibt nicht zwei. Im neutestamentlichen Griechisch. Das Wort für Ermutigung heisst, ist das gleiche Wort für Ermahnung. Und das zeigt wunderbar, dass es um beides geht. Um Herausforderung und um Bestärkung. Und das, wo finden wir das, wenn nicht in einer Gemeinde? Nicht mit 150 Leuten, auch nicht mit 70 Leuten, aber mit einer Handvoll Leuten kann ich es konkret und persönlich und herausfordernd leben. Das war eine lange Antwort. Gibt es noch irgendeine Frage? Zu heute Morgen? Scheucht euch nicht, zu fragen. Ja, das ist eine gute Frage. Habt ihr es verstanden? Wie ist es denn mit der Verantwortung für andere, für Familie, für Kinder? Je kleiner deine Kinder, umso mehr Verantwortung, wie grösser, umso mehr müssen wir sie wieder loslassen. Und man müsste im Einzelfall schauen, wo kann ein Kind welches Maß an Verantwortung schon übernehmen. Müssen wir ein bisschen schauen, um welche Situation das es geht. Es gibt ja auch unterschiedliche Erziehungsstile, das darf auch so sein. Ich bin nicht dafür verantwortlich, wie Tabea und Hans ihre Kinder ziehen. Wenn sie es anders machen, dürfen sie es anders machen. Für eine Frau Verantwortung ja und nein. Als Partner, als im Sinn von, wie es die Bibel definiert, als Unterstützer, als Familienhaupt, was ja vor allem auch Versorger bedeutet. Haupt heisst, ist wohl vor allem auch als Versorger zu verstehen. Und auch da, ich bin nicht verantwortlich für das Lebensglück von meiner Frau. Ich bin nicht verantwortlich für die Gottesbeziehung von meiner Frau, behaupte ich mal, sondern ich glaube, dass sie darf gestalten auf ihre Art. Ganz am Anfang übrigens, als wir verheiratet waren, habe ich versucht, meine Frau zu einem richtigen, also wirklich hingebungsvollen Christ zu machen. Und das hat auf Deutsch geheissen, dass sie alles genau gleich macht wie ich. Mit meiner Frau hat das nicht lange funktioniert. Und ich bin froh darum. Also da muss man auch loslassen. Man kann den anderen fördern, man kann ihn ermutigen, aber aufpassen mit Verantwortung. Es gibt in vielen, gerade in christlichen Ehen, eine Überverantwortung für einen Partner. Einer überfunktioniert, sehr oft in Ehen passiert das in Partnerschaften, dass einer enorm überfunktioniert und der andere tut unterfunktionieren. Einer holt im anderen immer alle Kohle aus dem Feuer. Einer wischt alle Scherben auf, die er hinterlässt. Einer ordnet seine ganzen Terminkalender. Wo eine von meinen, nein, das darf ich nicht sagen, es wird aufgenommen. Darum sage ich es nicht. Ja, einfach, ich glaube, es gibt eine gewisse Art von Überverantwortung für einen anderen. Und ich behaupte, manchmal geht es da nicht einmal um Liebe, sondern es geht darum, man hält es nicht auf, dass sich jemand stören kann, dass meine Frau da und da tut oder da und da sagt. Und dann fällt ja auch ein schlechtes Licht auf mich ab. Also büschele die Sache lieber im Hintergrund wieder schön zu Weg. Und ich glaube nicht, dass das gesunde familiäre Muster sind. Sondern Eigenverantwortung ist ein Grundsatz. Und auf dieser Augenhöhe kann man dann auch fest füreinander schauen und einander bestärken in dem. Ich glaube, das ist die beste Art von Unterstützung, wenn man einander kann geben kann, dass man einander in der Eigenständigkeit ermutigt und bestärkt, aber nicht alles abnimmt. Das heisst nicht, dass man einander nicht unter den Arm greift. Dass man nicht einmal sagt, du, jetzt ist bei mir gerade alles drunter und drüber, könntest du für mich. Aber wenn das Grundmuster ist, könntest du für mich, würdest du für mich, ja natürlich tust du für mich, weiß ich nicht, ob es gut ist. Aber das ist eine allgemeine Antwort. Man kann die jetzt missverstehen, man kann sie missdeuten, weil sie nicht ganz spezifisch ist. Man müsste wieder im Einzelfall hinschauen. Ich staune nur manchmal, wie unreife Beziehungsmuster es gibt unter Christen, wo oft die Frauen Sachen machen für die Männer, die sie schon längst selber müssen. Und sie halten es nicht aus und machen es immer wieder. Und übernehmen ein Übermass an Verantwortung. Und umgekehrt gibt es es auch. Gut, gibt es noch so eine Frage, so eine schöne? Ja. Wenn jemand zum Beispiel eine unheilbare Krankheit hat und ich, soll ich dem sagen, du bist gesegnet von Gott? Vorsicht. Vorsicht. Vor allem dann, wenn es eine bequeme Art wäre, etwas fromm zu sagen, was dem anderen aber im Moment nicht dient. Sondern, was sagt Jesus, was sagt das Evangelium? Mit den trauernden Trauern, die Lasten tragen, von denen, die Lasten haben, und sie nicht abtun mit theologischen Richtigkeiten, die aber die Seele nicht trösten. Der Verstand kann nicht trösten. Logik kann nicht trösten, wenn es um Leid geht. Was dann kann trösten, ist ein Mensch, der da ist. Und dieser Person ein Segen ist, anstatt zu sagen, ja, weißt du, Gott segnet dich schon. Dann lass uns ein Segen sein. Und gar nicht so viel über Sagen reden. Lass uns dann einfach einer sein. Und für die Person da sein. Und das ist erst noch anspruchsvoller, als nur zu sagen, du bist gesegnet. Und vielleicht kommt dann der Moment, wo der Mensch sagt, trotz all dem Schweren, dass du da bist, ist für mich ein Sagen. Versuch von einer einfachen Antwort auf eine schwierige Frage. Ja? Ja? Nein, nicht im Sinn von, glaube nicht von diesen verschiedenen Bereichen. Ich tue es im Buch diskutieren. Es gibt Prioritäten, beziehungsweise was. Es ist bei jedem Menschen anders, was Gott ihm anvertraut hat. Das Verantwortungsgebiet ist nicht bei jedem Menschen gleich gross. Er ist bei uns anders, wo wir hier leben in Europa. Wir haben andere Möglichkeiten als eine Person in Afrika unter ärmsten Bedingungen aufgewachsen. Wer viel hat, von dem wird viel gefordert, heisst es im Evangelium. Also je mehr uns anvertraut ist an Materiellem, an Beziehung, an Einfluss, umso grösser unsere Verantwortung. Und wir müssen sie weise wahrnehmen. Aber einfach eine Reihenfolge machen, würde ich nicht. Im Sinne von Liebe Gott, dort gibt es eine Priorität von ganzem Herzen, von ganzer Seele und den Nächsten wie dich selbst. Am ehesten würde ich so etwas nennen als Richtschnur, aber das heisst im Alltag dann immer noch ausbeindeln, was heisst jetzt das konkret. Ist gar nicht so einfach. Ja, bitte, noch letzte Frage. Selbstabwertung. Mhm. Ja. Ja, ich habe das natürlich perfekt im Griff. Genau, darum hast du ja gefragt, gell? Ja. Ja, aber das sind ja wie verschiedene Sachen. Das Interessante denke ich mir folgendes, wenn man ganz ehrlich, wenn man barfis die Bibel liest. Barfis heisst sich frei machen von all diesen 100 Interpretationen und Erklärungen und Auslegungen, die wir schon gehört haben. Lesen wir drüber und haben das Gefühl, ja, das ist sowieso das gemeint. Und ich sage dann meinen Studenten, lass uns wieder barfis lesen. Barfis Schuhe abzieht, Schuhe von diesen 100'000 Predigen, die wir vielleicht schon gehört haben, und so drüber geht, dass es uns wehtut an den Füßen. Lass es uns wieder so nehmen, dass es uns pikst. Und ich denke, oh, was wird jetzt da gesagt? Und wer barfis die Bibel liest, der merkt, dass sie voller Paradox ist. Das Judentum ist voller Paradox. Gott ist heilig, ganz anders als der Mensch. Und was macht er? Er kommt auf die Welt und ist ein Mensch. Ja, super. Was gilt jetzt? Ist das Paradox? Schafft euer Heil mit Furcht und Zittern. Gott ist es, der das Willen und Vollbringen. Ich habe das Gefühl, die pädagogische Funktion von so Bibelversen ist, uns zu verwirren. Damit wir nicht denken, aha, ich muss einfach nur da machen, das ist alles richtig. Ich glaube, manchmal Gott verwirrt uns ganz bewusst, damit wir ganz schön abhängig sind von ihm und fragen, wie meinst du das? Was heisst das jetzt? Und wir müssen ringen darum, es bedingt Beziehung zu Gott. Und es ist nicht einfach eine Formel. Die Bibel gibt keine Formel, sondern ganz viel Paradox. Und so deine erste, das auch mit dem Sünder und gesegnet, auch das ist ja so ein Paradox, oder? Und Jesus hat das jüdische Verständnis von Heiligkeit als abgesondert und sich wirklich trennen vom Sündhaften auf der ganzen Linie durchbrochen, sodass die Frömmsten von allen Frommen mit ihm nicht klargekommen sind, unter anderem aus dem Grund. Und das ist auch wieder so ein grosses Paradox. Jesus konnte sich auf die Sünde so sehr einlassen und Menschen behandeln, als wären sie kein Sünder. Und wäre alles in Ordnung bei ihnen. Hier und da hat er jemanden angesprochen, geh hin und sündige nicht mehr. Aber erst nachdem er dieser Person gespürt hat, weißt du was, und ich bin da und ich stehe vor dich, ich denke an die Frau Johannes 8 und ich sorge dafür, dass da keiner seinen Stein rührt. Weil du bist in den Augen von Gott, was du vielleicht in deinen eigenen Augen gar nie gewesen bist. Und übrigens, ich würde es nicht weitermachen. Hilft dir auch nicht weiter. Voller Paradox. Und das lässt uns manchmal ein bisschen, die Engländer sagen, puzzelt, ein bisschen verwirrt zurück. Und das ist gut. Und darum ringen wir miteinander auch um das Verständnis von der Bibel. Und wer so bezüglich solcher Fragen meint, er wüsste alles, der hat noch viel zu lernen. Es muss uns beunruhigen und immer wieder in Frage stellen. So bleiben wir vital, brauchen wir auch einander, brauchen wir Rat, brauchen wir Klarheit, brauchen wir den Geist von Gott. So, gut.